Do be seated, unless your name is Klaus, who is coming up next to me. And the idea is that Klaus is going to speak in German, giving more or less the same sermon that I am. I told him he didn't have to be exactly the same. He's a preacher as well, and he's free to be led by the Spirit a little bit. But roughly speaking, it will be as I'm preaching, and we'll do it sort of paragraph by paragraph, and hopefully that'll make sense. Let's pray. Lord Jesus Christ, we pray as we've been singing that you would be our vision and our guide as we look at the scriptures now. And we pray for the wind of your Spirit to fill our sails individually and as a reminder, for we ask it in your name. Amen. You'll find on the second page of the service sheet the passage, or two passages, 2 Samuel 21 and 23, we're going to be looking at.
Auf der rechten Seite könnt ihr die Lesung für heute finden, oder um genau zu sein, sind es zwei Lesungen, nämlich vom 2. Samuel, Kapitel 21 und 23.
And the passage, as you look at it, and we won't read the whole of it, we'll refer to bits of it, it might seem rather strange and obscure. It's a sort of summary, an epilogue, at the end of a two-volume history of Israel. It covers the history of Israel, not all of it, but from the end of the days of Judges to the end of the reign of King David. And this last four chapters, it's not like chronological, telling you what happens next, one thing at a time. It's more a summary. It tells us, in general terms, what was life like all through David's reign.
Die Bibellesung auf eurem Zettel kann einem vielleicht ein bisschen seltsam und unklar vorkommen. Sie stammt aus einer Art Nachwort am Ende einer zweibändigen Geschichte des Volkes Israel, die mit dem Ende der Richterära beginnt und bis zum Ende der Regierungszeit von König David reicht. Das Nachwort erzählt uns also nicht in chronologischer Reihenfolge, was als nächstes geschieht, sondern stellt eine Zusammenfassung dar, wie war denn das Leben damals, als David König war.
So my first heading, maybe up on the screen, who knows, is Life in David's Kingdom. It's not hard to work out what was one of the main features of life in David's Kingdom, if you were to read through that passage. Let me just pick out a phrase that comes four times, like a sort of refrain, through this section. Verse 15, there was war again between the Philistines and Israel. Verse 18, after this there was again war with the Philistines. Verse 19, there was again war with the Philistines. And verse 20, just for a change, there was again war at Gath. It's hard to miss it, isn't it? From beginning to end of David's reign, they were under attack from their enemies.
Kaum zu übersehen ist eines der Hauptmerkmale im Reich von König David. Man sieht es in den Versen 15, 18, 19 und 20. Viermal zieht sich ein Refrain durch diese Verse. Krieg, Schlacht, noch einmal eine Schlacht, und so geht es immer weiter. Von Anfang bis zum Ende waren die Israeliten also ständigen Angriffen von Feinden ausgesetzt.
And the writer makes it clear they were up against some pretty serious enemies. People of above average stature, commonly known as giants. Verse 18, Sibekai the Hushathite struck down Saph, who was one of the descendants of the giants. And verse 20, not just giants, but one would almost say freaks of nature. There was a man of great stature who had six fingers on each hand, six toes on each foot, 24 in number. And he also was descended from the giants.
Also der Autor lässt uns gar keinen Zweifel daran, dass sie es mit ernstzunehmenden Gegnern zu tun hatten. Sie werden als furchterregende Riesen beschrieben. Hier lesen wir zum Beispiel, das Holz seines Speers war wie ein Webbaum. Der andere hat sechs Finger an jeder Hand und sechs Zehen an jedem Fuß. Und die haben von den israelischen Winzlingen eigentlich überhaupt nichts zu befürchten. Aber am Ende bekommen sie dann doch die Quittung für ihre Feindschaft.
So these monsters felt they had nothing to fear from the pint-sized Israelites. And so, verse 21, he taunted Israel. but he gets his comeuppance. Jonathan, son of Shimei, David's brother, struck him down. So they were giants in Gath, and they fell by the hand of David and by the hand of his enemies. So two features of life in David's kingdom. There was relentless war, and there were really intimidating enemies.
Wenn man also das Leben im Reich David zusammenfassen will, dann geht es um zwei Dinge. Es geht vor allem kämpferisch zu. Sie waren in erbarmungslose Kriege verwickelt. Und zweitens, sie hatten es mit furchteinflößenden Feinden zu tun.
So what are we Christians to learn from that? Let me put it this way. If in my dotage, that means in my old age, not yet, in the future, if I were to sit down one day and write down the history of LEC for our 50th birthday, it might, in some parts, have a similar refrain. I just have to edit out the bit about Philistines, and it would be true of our life. There was war again. After this, there was war. There was again war.
Was lernen wir nun also als Christen von alledem? Martin will es so ausdrücken, wenn er einmal im Ruhestand wäre und auf die Zeit in der LEC zurückblicken wird, dann würde er sie vermutlich so beschreiben, zumindest in Teilen. Er müsste die Philister herausnehmen und dieselbe Beschreibung, die wir hier sehen, träfe dann auch auf uns zu. Und wieder gab es Krieg, noch einmal kam es zur Schlacht und so weiter.
Don't be shocked. I hope you've been suffering shock since I stopped speaking and all the time that Klaus is speaking. I'm not talking about war against one another. I'm not even talking about war with any kind of flesh and blood, human enemies. I'm talking about war with the unseen enemies that Paul describes in Ephesians 6, verse 12, which I think will come up on the screen. We do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. And us not being able to see these forces makes their life easier in many ways. It's not like having a great big Philistine in your face. We don't see these rulers at all. It's, if you like, the opposite of the Holy Spirit. We know their presence by seeing the effect they have, the negative effect they have. We know the Holy Spirit is present by the positive effect he has. But that means that very often the forces of evil can get on with their job undisturbed because we don't see them.
Ich will euch damit nicht schockieren, falls ihr in dieser Pause etwas geschockt wart. Ich rede ja nicht von kriegerischen Auseinandersetzungen untereinander und es geht auch nicht um Krieg mit Feinden aus Fleisch und Blut, sondern von einer Auseinandersetzung mit den unsichtbaren Feinden, die Paulus in Epheser 6, Vers 12 so beschreibt. Das habt ihr, glaube ich, hier vor euch. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Dass wir sie nicht sehen können, vereinfacht ihre Aufgabe in vielerlei Hinsicht. Wir haben keine philistischen Riesen vor uns, tatsächlich sehen wir diese Herrscher überhaupt nicht. Wie es auch mit dem Heiligen Geist ist, erkennen wir ihre Gegenwart bestenfalls an ihren Auswirkungen. Das heißt, dass sie ihrer Arbeit oftmals ungestört nachgehen können.
Some of you may already have experienced this sort of scenario. Perhaps you find yourself too busy to spend time with the Lord. Or you go through a patch of feeling just rather unmotivated about serving him. Or you simply don't feel that excited about spending time with your fellow Christians. So you neglect whichever of those or other things until you feel like it again. And maybe we just think, oh, it's just because I'm generally a bit weary. Life's been a bit tough recently. And perhaps we don't notice that it happens exactly at the time when we were beginning to make real progress in the faith.
Vielleicht kommt euch dieses Szenario bekannt vor. Ihr lebt eine Phase, in der ihr unmotiviert seid, Gott zu dienen. Oder es ist einfach zu viel los, um euch als Christen bewusst einzubringen. Oder ihr seid einfach nicht übermäßig begeistert von der Idee, Zeit mit einem Christen zu verbringen. Deshalb lasst ihr das einfach mal links liegen, bis ihr euch wieder danach fühlt. Oft denken wir, dass das einfach, naja, vielleicht eine allgemeine Müdigkeit ist und die treiben uns dann dazu, dass wir eben das Ganze mal links liegen lassen. Aber wir erkennen nicht, dass es vielleicht genau zu dem Zeitpunkt geschieht, als wir begonnen haben, richtige Fortschritte im Glauben zu machen.
And we may experience, or we may have experienced, much the same on a corporate level. A church maybe goes through a patch where there's a lot of tension and discord and struggles. Or when lots of people are being distracted by illness or busyness or other priorities. And when we stop to think, we again realize that it happened just as the church was about to make some significant step forward or take a new initiative. In other words, just when the church was posing the greatest threat to the forces of evil in the heavenly places.
Manchmal erfahren wir das auch auf Gemeindeebene. Eine Gemeinde geht durch eine Phase von Spannungen und Uneinigkeit, oder es gehen viele Mitglieder gleichzeitig durch eine Phase der Krankheit, sind zu beschäftigt oder haben einfach andere Prioritäten vor Augen. Und wenn wir dann auch nur einen Moment innehalten und nachdenken, dann werden wir vielleicht feststellen, dass diese Situation genau dann eintrat, als die Gemeinde einen wichtigen Schritt vorwärts machte. Oder mit anderen Worten, gerade zu dem Zeitpunkt, als sie die größte Gefahr für die geistlichen Mächte des Bösen, die wir in Epheser 6 gesehen haben, darstellten.
All too often we fail to engage in the war, because we don't notice that it's going on. In one sense, you see, David and his men had it easy. They could see their enemies, and they couldn't get away from them. But they still had to be on their guard. They still had to make a decision to stand and fight, not to sit back and let others get on with it. They still needed the guts and the determination to stay on the battlefield when it wasn't convenient or comfortable for them. And life in Jesus' kingdom is no different.
Also oft beteiligen wir uns nicht an geistlichen Auseinandersetzungen, weil wir überhaupt nicht merken, dass sie im Gange sind. Einerseits haben David und seine Leute es in dieser Hinsicht einfacher, weil sie ihren Gegner klar vor Augen hatten, aber sie mussten trotzdem Acht geben, sie mussten trotzdem eine Entscheidung treffen, sie mussten aufstehen und kämpfen, anstatt sich zurückzusetzen und es anderen überlassen. Sie brauchten Mut und Entschlusskraft, auf dem Schlachtfeld zu bleiben und im Reich Gottes, im Reich von Jesus Christus, ist das nicht anders.
So from life in David's kingdom, let's think now about life for one particular group in David's kingdom, his soldiers. What about life in David's army? A couple of chapters later, that's in chapter 23 on the sheet, we hear more about some of his soldiers. We don't hear a lot, mainly it's a list of names actually, which we haven't included here. There was a group known as the Three, and a group known as the 30, though in fact there were 37 of them, it says, but that was their sort of title. And a few incidents are told.
Schauen wir uns deshalb jetzt einmal an, wie das Leben für eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten in Davids Reich aussah. Für die nämlich, für die das Füße hochlegen am wenigsten in Frage kam, nämlich seine Soldaten. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt, das Leben in Davids Armee. Zwei Kapitel später, in Kapitel 23, können wir ein bisschen mehr über einige seiner Soldaten erfahren. Viel erfahren wir allerdings nicht. Eine Liste mit Namen, einmal sind es 3, einmal 30 oder genauer 37. Und da gibt es verschiedene Zwischenfälle, in die sie verwickelt waren.
So here are a couple of things we learn about life in David's army. The first is their attitude towards the king. They were completely devoted to him. They served him regardless of the risk and cost to themselves. Maybe you do that.
Also daraus können wir einige wertvolle Dinge über das Leben in der Armee von König David entnehmen. Und zwar einerseits die Einstellung der Soldaten zu ihrem König. Wir sehen da, dass sie ihm vollkommen hingegeben waren. Sie verteidigten ihn und dienten ihm, komme was wolle. Sie dienten ihm ohne Rücksicht selbst auf die Risiken für sich selbst. Das sehen wir in den Versen 13 bis 17 von Kapitel 23. So groß war ihre Hingabe für David, dass sie ihr Leben riskierten, um ihm Wasser zu bringen.
And here's what happened. Let me read those verses on the sheet. 3 of the 30 chief men went down and came about harvest time to David at the cave of Adullam, when a band of Philistines was encamped in the valley of Rephaim. David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then at Bethlehem. And David said longingly, "Oh, that someone would give me water to drink from the well of Bethlehem that is by the gate." Then the 3 mighty men broke through the camp of the Philistines and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate and carried and brought it to David. But he would not drink it. He poured it out to the Lord and said, "Far be it from me, O Lord, that I should do this. Shall I drink the blood of the men who went at the risk of their lives?" Therefore he would not drink it. These things the three mighty men did.
Lesen wir von, aus Kapitel 23 von Vers 13. Und drei von den 30 Hauptleuten gingen hinab und zur Erntezeit kamen sie zu David in die Höhlen von Adullam, während das Heer der Philister in der Ebene von Rephaim lagerte. David aber war damals in der Burg, der Vorposten der Philister aber war damals in Bethlehem. Da wollte David etwas trinken und sagte, "Wer holt mir Wasser zum Trinken aus dem Brunnen von Bethlehem, der im Tor ist?" Da drangen die drei Helden in das Lager der Philister ein, schöpften Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem, der im Tor ist, trugen es herbei und brachten es David. Er aber wollte es nicht trinken, sondern goss es aus für den Herrn. Und er sprach, "Um des Herrn Willen sei es fern von mir, dass ich dies tue. Ist dies nicht das Blut der Männer, die unter Einsatz ihres Lebens hingegangen sind?" Und er wollte es nicht trinken. Dies haben die drei Helden getan.
So in both cases, or in this case, his needs were paramount. That was what mattered to his soldiers. In fact, it wasn't just his needs that mattered to them. His desires mattered to them. Or what they thought were his desires. It seems likely that actually his words in verse 15 aren't intended as a request to go and get the water, more just an expression of his longing. Along the lines of, "Oh, don't you miss those iced coffees we used to enjoy at Markakalaka's on the market square," whatever it might be. But it was enough to send them off to get some of that special water, thinking that's what he desired.
Beide Male waren seine Bedürfnisse das Wichtigste für sie. Und es waren nicht einmal nur seine Bedürfnisse, sondern einfach seine Wünsche und Sehnsüchte. Oder zumindest was sie für seine Wünsche hielten. Es scheint so, als seien seine Worte in Vers 15 gar nicht so sehr als Wunsch zu verstehen, sondern als Sehnsucht. Wie zum Beispiel, "Vermisst ihr nicht auch diesen genialen Eiskaffee, den wir früher zusammen in Markakalaks Kaffee genossen haben? Und dieser Ausruf allein ist genug, dass sie losziehen, um Wasser für David zu holen."
It's important to be clear what it was that motivated them. If you think about it, there tend to be two types of motivation. There's, let's call it type A motivation, is motivation that comes from the outside. Pressure from others, the expectation of others, the kicking of others, whatever it might be. And then type B motivation is motivation from the inside. Desire to give pleasure to the other person, to delight the beloved.
Es ist wichtig, dass wir uns klar machen, was diese Männer zu dieser Tat getrieben hat. Wenn man es sich überlegt, gibt es ja zwei Arten von Motivation. Da gibt es einmal den Typ A, der kommt von außen durch Druck oder durch eine Erwartungshaltung von anderen. Und dann gibt es auch noch den Typ B, der kommt von innen. Das ist ein Verlangen danach, jemanden, den man richtig liebt, dem eine Freude zu bereiten.
And in this case, it's clearly type B motivation. David doesn't intend to put them under pressure. It's the last thing he expects them actually to go and get the water. The desire comes from within them. They long to please their Lord and King. It just goes a bit wrong because they misread what actually will please him.
Also hier bei David und seinen Männern geht es eindeutig um Typ B. David will sie ja nicht unter Druck setzen, erwartet ihre Tat nicht im geringsten. Das Verlangen kommt von innen. Sie wollen ihrem Herrn und König dienen und das führt eben zu diesem Missverständnis.
And we do try to live by type B motivation here at LEC. The Christian life isn't meant to be shaped by guilt and expectations imposed by others. We don't want people serving in the church family as a result of external pressure. We long to see people living for the King and serving the King as wholeheartedly as these soldiers of David. But also like them, doing it out of a desire to please the King, a desire from within.
Hier in der LEC wollen wir eindeutig nach Typ B leben. Das christliche Leben soll nicht durch Schuld und Erwartungshaltung von anderen geprägt sein, Wir wollen nicht, dass Menschen in unserer Gemeindefamilie dienen, weil auf sie Druck ausgeübt wird. Wir hoffen uns einfach, dass Menschen für den König leben wollen und dem König mit ganzem Herzen dienen wollen, so wie diese Soldaten dem König David ganz hingegeben waren und ihm einfach gefallen wollten.
And we try to leave the pressure to the Holy Spirit working within us, planting within us a love for Christ, which finds its greatest delight in serving him. It's a slow process. Most of us are not always as responsive as we could be to the working of the Spirit. But long term, that is the most healthy way to live and be motivated.
Wir wollen es dem Heiligen Geist überlassen, welchen inneren Druck er in uns aufbaut. Und zwar den Druck, der aus einer Liebe für unseren König Jesus Christus kommt und durch diese Liebe erweckt wird. Und durch die wir auch eine große Freude darin erfahren, ihm zu dienen. Das ist vielleicht ein langsamerer Vorgang, weil wir manchmal ein bisschen träge sind, aber langfristig ist es der gesündeste und beste Weg.
So what do we make of David's reaction to the daring and devotion of his men? Not only does he refuse to drink it, he pours it out on the ground. And to our ears, that doesn't sound the most grateful of reactions. I imagine if we'd been one of the three, probably we might well have gone into a bit of a sulk. One reason is probably that they'd risked their lives for something non-essential. They risked their lives for a luxury. And David valued his men too much to be happy with them doing that just to please one of his whims.
Wie sieht nun Davids Reaktion auf diese mutige Tat und diese Hingabe aus? Er lehnt sie nicht einfach ab, sondern er verschüttet das Wasser auf den Boden. In unseren Ohren hört sich das nicht sehr dankbar an, oder? Wenn wir einer dieser drei Männer gewesen wären, hätten wir uns wahrscheinlich sauer und schmollend zurückgezogen. Ein Grund für die Reaktion Davids war aber wahrscheinlich, dass es sich einfach um einen Luxus handelte, den er nicht unbedingt nötig hatte. Seine Männer waren ihm zu viel wert, als dass er so etwas für richtig erachten könnte.
But I think it's also important to notice how it's described. He poured it out to the Lord in verse 16. So he's not treating it lightly or undervaluing it. He turns their act of devotion into an act of worship. And what seems to be going on is that he feels that what they've done for him is almost an act of worship to him. But only the Lord is worthy of such an act of devotion. So if you like, he redirects their worship towards him, towards the Lord, by pouring it out to the Lord.
Wichtig ist, dass wir nicht überlesen, dass David es dem Herrn ausgegossen hat. Er handelt nicht leichtfertig oder geringschätzig, sondern wandelt es um in Anbetung für Gott. David scheint zu erkennen, dass ihr Verhalten ihm gegenüber fast als Anbetung seiner Person verstanden werden könnte. Und solche Anbetung verdient einfach nur Gott. Deshalb leitet er gewissermaßen ihre Anbetung zum richtigen Empfänger. Er nimmt ihre Anbetung nicht auf die leichte Schulter, sondern er ist eher von ihrer Hingabe überwältigt.
And that brings us on to our second point about life in David's army. The king's attitude towards his men. David doesn't presume on their devotion. He doesn't take the sacrifice for granted. He knows how much it has cost them. You feel he's almost shocked at what they've done for him. And maybe we should take things a level higher and ask about the attitude of the divine king towards these soldiers of David. How does the Lord view their devotion to David?
Also uns bringt das zu unserem zweiten Punkt hier bei das Leben Davids Armee, nämlich die Einstellung des Königs gegenüber seinen Leuten, seinen Soldaten. Ihre Hingabe und ihr Opfer nimmt er auf keinen Fall als selbstverständlich an. Er weiß, wie viel es sie gekostet hat und ist beinahe schockiert, dass sie das für ihn tun würden. Und vielleicht sollten wir hier noch einen Schritt weitergehen und uns selbst die Frage stellen, welche Einstellung der eigentliche König, nämlich Gott, gegenüber diesen Soldaten hegt. Wie betrachtet Gott diese Hingabe für David? Zu viel will ich hierzu nicht sagen, außer dass er sicherstellt, dass ihre Namen für alle Zeiten in dieser Erzählung festgehalten sind. Also so, als ob Gott sagen will, nicht nur David kennt die Seine mit Namen, sondern auch Gott kennt diese Menschen mit Namen. Es ist nicht nur David, der alles sieht, was diese Menschen für ihn tun, auch Gott sieht es.
So what is the Lord's view of their devotion to David. He doesn't make sure, he makes sure their names are recorded for posterity. Like I said, there's a whole list of names at the end of this chapter. And you think, sort of, why do we need that? But I think it's as if to say, it's not just David who knows his men, his loyal soldiers by name. The Lord knows them too. It's not just King David who sees all they do for him and delights in it. The Lord does too. And he makes sure it's recorded for history. And that's the other side of motivation for us too. Our King, the Lord Jesus, is also the divine King. He knows each of his own by name. He sees what is on our heart, even when others don't, and maybe question our motivation. He sees all we do for him, even when others don't, and he delights in it. And it may be that some of us this afternoon need to hear and know that those words the Lord Jesus spoke in a parable are also his personal word to you today. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. I know you by name. I have seen what you've been doing.
Für uns ist das die andere Seite unserer Motivation. Unser König, der Herr Jesus, ist selbst auch Gott. Und auch er kennt jeden der Seinen mit Namen. Er sieht unsere Herzen, auch wenn andere sie nicht sehen können. Er sieht das, was wir für ihn tun, selbst wenn andere es nicht sehen. Und es erfüllt ihn mit großer Freude. Vielleicht tut es einigen unter uns gut, wenn wir heute Nachmittag die folgenden Worte von Jesus von Neuem für uns selbst hören. Wenn er sagt, recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Ich habe gesehen, was du für mich getan hast. Ich kenne dich beim Namen.
And I have to confess, I think I needed to hear this. I was sitting in Leipzig Airport on Friday afternoon on my way to this 50th I mentioned I went to, and I'd very efficiently and unusually got my sermon done already. And I read it through in the airport, and I started getting quite tearful reading those words. Because I think God was saying, yes, to some extent, not always, but to some extent, that applies to me too.
Auch Martin musste diese Worte hören, als er Freitagabend am Flughafen saß. Die Predigt war schon fertig, ganz unüblich für ihn. Und als er diesen Vers noch einmal für sich selbst annahm, als Wort Gottes, da sind ihm auch die Tränen gekommen, weil ihm das sehr viel bedeutet hat.
Let me close by reading a couple of verses which are not on your sheet. A bit of it, I think, is going to come up on the screen. But just notice, listen for the refrain in these verses, also in chapter 23. The Lord brought about a great victory that day, and the men returned after him only to strip the slain. And next to him was Shammah, the son of Agi, the Hararite. And the Philistines gathered together where there was a plot of ground full of lentils, and the men fled from the Philistines. But he, this chap Shammah, took his stand in the midst of the plot and defended it and struck down the Philistines. And the Lord worked a great victory.
Zum Abschluss noch einige der übrigen Verse, die nicht auf eurem Blatt vorhanden sind. Und aus denen wird wieder ein ganz klarer Refrain erkennbar. In Vers 10, Kapitel 23, Vers 10, ich lese euch das ganz kurz vor. Vers 10. Und als die Männer Israels hinaufzogen, da stand er, also ein Elasa, da stand er aufrecht und schlug die Philister, bis seine Hand erlahmte und bis seine Hand am Schwert kleben blieb. Und so brachte der Herr an jenem Tag einen großen Sieg. Und in Vers 12. Und als das Volk vor den Philistern floh, da stellte er, wieder einer der Helden, da stellte er sich mitten in das Feldstück, entriss es ihnen und schlug die Philister. Und so brachte der Herr einen großen Sieg.
So there's one factor above all that made David's army so effective and ultimately so victorious. The Lord. The Lord bringing about great victory for them. And the same is true of the army of Jesus today, what we know as the local church. Without the Lord, we are weak and powerless and easy prey for the enemy. With the Lord, great victories are possible. But we do need to work for it and pray for it and trust for it, as David's men did.
Über allen Gründen ist der wichtigste, warum Davids Armee effektiv, erfolgreich und siegreich war, dieser. Es ist Gott. Und das Gleiche gilt auch heute noch für die Armee von Jesus, die uns auch unter dem Namen Kirche oder Gemeinde bekannt sein dürfte. Ohne den Herrn sind wir doch nur schwach und machtlos und leichte Beute für unsere geistlichen Gegner. Mit dem Herrn aber sind große Siege möglich. Lasst uns also dafür beten und so handeln, wie Davids Armee es tat.
To see the Lord bringing about a great victory will mean being willing to get bloodied in the battle and not give up. It means being willing to struggle and to suffer. We heard about Paul earlier. And to sacrifice and to take risks. And to do all this not just for one another, because we love one another, important as that is, but to serve because we love the King and we want to bring him delight and honor.
Teil der Gemeinde Jesu zu sein bedeutet, willens zu sein, Opfer zu bringen, Risiken einzugehen, sich richtig mit ganzem Herzen und ganzer Kraft anzustrengen und auch zu leiden. Es bedeutet auch, willens zu sein, uns mitten in den Kampf zu stürzen, weil wir den kennen und lieben, für den wir das tun. Und wir tun das nicht einfach nur füreinander, so wichtig das ist, sondern aus Liebe für den König und weil wir ihm Ehre und Gefallen bringen wollen, weil wir ihm gefallen wollen und ihm ehren wollen.
So as we seek to do that in this coming year, motivated from within by our love for Christ, may the Lord bring about many great victories in our day, small ones and great ones, in our individual lives, in our life as a church family. And may the Lord Jesus be glorified, and may the Lord Jesus be delighted in the things that he is doing amongst us as we live for him.
In diesem kommenden Jahr wollen wir auch wieder darauf hoffen, dass der Herr uns viele Siege schenken wird, klein oder groß, individuell oder im Leben unserer Gemeinde.
And the Lord brought about a great victory that day. Amen.
Und an diesem Tag brachte der Herr einen großen Sieg für seine Männer. Amen.